Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Mein Thema ist heute das Versteck des Höchsten oder deine Zuflucht bei Gott. Und wem das alles zu langweilig ist, das geheime Leben von Rahab und Achan. Das sind zwei Figuren in der Bibel, speziell im Buch Josua. Die werden wir uns ein wenig genauer anschauen. Aber heute geht es um Gebet. Psalm 34, Verse 7 bis 9. Dieser Elende rief, der Elende hier, der ist seelisch nicht gut drauf und materiell schlecht gestellt. Und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Aus wie vielen Bedrängnissen? Okay, also aus den geistlichen und aus den materiellen. Halleluja. Der nächste Vers, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Schau, wenn du mit einem guten Gewissen lebst, wenn du darauf achtest, andere nicht zu übervorteilen und so weiter und so fort und diese Dinge tust, dich nach den 10 Geboten und nach dem Liebesgebot ausrichtest, obwohl du Gott jetzt nicht siehst, trotzdem so lebst, als ob er neben dir stehen würde sozusagen, dann fürchtest du den Herrn. Und dann lagert sich der Engel des Herrn um dich her, das ist der Herr selber, der Engel des Herrn, und er befreit dich. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glückselig der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Glückselig der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Und die Frau auch, Halleluja. Glückselig der Mann, der zu Gott Zuflucht nimmt. Nicht glückselig der Mann, der zum Geld Zuflucht nimmt. Kann man ja auch machen. Das ist ein bestimmter Ort, dieser Zufluchtsort. Das ist ein Ort im Gebet, wo du Gott begegnest. Der geheime Ort, von dem ich rede, ist der Ort, an dem deine Erfolge geboren werden. An dem Pläne gemacht werden, die du dann ausführst, die der Herr segnet und die andere verblüfft zurücklassen. Was der hat dieses Ergebnis, gibt es das? Mit dem minderen Maß an Begabung legt er so eine Performance hin? Ja, was ist denn da los? Ja, es ist der Segen des Herrn. Du kannst planen und du kannst mit dem Herrn planen. Petrus hat einmal geplant, Johannes 21, ich gehe hin fischen. Und er hat die ganze Nacht nichts gefangen. In der Nacht hat eine Figur am Ufer ihm zugerufen, hey, lass mal das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus, also hinab. Petrus hätte sagen können, was macht das für einen Unterschied? Aber er hat gemerkt, da spricht der Herr, das ist der Herr. Die verborgene Gestalt im Nebel ist der Herr. Hey, ich habe hier einen Moment im verborgenen Ort, eine Begegnung mit dem Herrn. Und das hat er also gemacht und dann konnte er das Netz nicht mehr ziehen, weil es so voll war. Einmal hat er gefischt aus eigener Kraft, da war nichts. Einmal hat er mit dem Herrn gefischt und innerhalb von wenigen Minuten hat er so viel gefangen, wie andere die ganze Nacht nicht. Der Herr macht den Unterschied. Das Hören von Gottes Wort, das Hören auf seine Stimme, auf sein Reden, macht den Unterschied. Und dieser Ort steht auch dir zur Verfügung. Halleluja. Und wie wir da eintreten und wie wir das ausbauen, dieses Versteck, dieses Baumhaus Gottes sozusagen, ja, wo nur er und du da sind, das schauen wir uns ein wenig an heute. Amen. Aber ich komme noch zu einer anderen Schriftstelle. Psalm 91 natürlich. Verse 1 und 2. Wer im Versteck des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das musst du aus der orientalischen Sicht sehen. Schatten war da begehrt. Schatten war da gut. Warum? Weil es da heiß ist. Und wenn du dann im Schatten sitzen kannst, dann ist das also phänomenal. Dann ist das fantastisch. Im Schatten zu sitzen bedeutet, an einem Ort der Entspannung zu sitzen. An einem Ort, in dem es nicht so heiß ist, an dem die Sonne dich nicht trifft, an dem dich die Welt nicht so plagt und ihre Hitze. So, dieses Versteck herauszufinden und sich dorthin zu begeben, ist wunderbar. Vers 2 jetzt im Psalm 91. Ich sage von dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Na, da heißt es jetzt nicht, ich sage zu meinem Konto, meine Zuflucht und meine Burg, weil das kann man ja auch machen, sondern zum Herrn. Der hat noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten als du mit deiner Kohle, Alter, ja? Amen. Also nochmal, dieser Zufluchtsort ist ein Ort im Gebet, wo du Gott begegnest. Und ich habe mir gedacht, wir machen so einen Zufluchtsort als Hintergrundbild. Seht ihr den Zufluchtsort? Ist gut, ne? Ist nicht ganz billig. sieht aus wie Schloss Neuschwanstein. Gut, und jetzt, wie kommen wir an diesen Ort hin? Ja? An diesen Ort echter Verbundenheit, wie kommen wir da hin? Ist irgendjemand interessiert? 2, 3, okay, mehrere, alles klar, gut, Halleluja. Ein wichtiger Einstiegspunkt ist Matthäus Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es, wenn du betest, sagt Jesus in der Bergpredigt, so geh in deine Kammer. Also das ist dein Versteck, das ist dein Rückzugsort. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, nicht vorher, nachdem du deine Tür geschlossen hast, Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Was für ein Vers. Also wenn du beten gehst, dann mach das nicht zwischen Tür und Angel, sondern mach die Tür zu. Sag mal mit mir, Tür zu. Für uns bedeutet die Tür zuzumachen, unser Telefon draußen zu lassen. Und ansonsten werden wir unweigerlich abgelenkt. Du musst irgendwas schnell nachschauen, irgendwie eine E-Mail prüfen, wenn der Herr nicht schnell genug spricht. Oder irgendwas meldet sich, irgendwas piept und sonst was. Oh, jemand hat einen Daumen hoch auf Instagram gegeben. Ja, und lauter so Zeugs. Jemand hat irgendwie auf Facebook was kommentiert. Ja, manche Leben drehen sich darum. Das ist deren Freundeskreis jetzt. Facebook und Instagram und so weiter. Das ist deren soziales Leben jetzt. Die leben in den sozialen Medien. Aber wir wollen ja ins Versteck des Höchsten gehen. Amen. Wir lassen also das Telefon im Tal und gehen dann hier ins Schloss und gehen dann irgendwo ganz oben in den Turm da. Seht ihr den grauen Turm da oben? Und dort machen wir die Tür zu und dann haben wir einen Ausblick nach draußen. Aber das ist dann auch alles. Erst wenn du nicht mehr abgelenkt bist, bist du in der Lage, auf Gott zu hören. Mir persönlich fällt es echt schwer. Ich gebe das zu. Du bist im Gebet und bevor du überhaupt es merkst, hast du dieses bescheuerte Telefon in der Hand und schaust irgendwas super Wichtiges nach. Denkst du, nein, weg mit ihm. Also erster Punkt. Und dann heißt es weiter, der Vater, der im Verborgenen ist, der ist dann bei dir. Wenn du also ins Gebet gehst, dann musst du nicht warten, bis der Herr kommt, sondern du gehst zum Herrn, er ist schon da, er ist im Verborgenen. Weil manche, die denken sich, ich fühle überhaupt nichts. Du musst da überhaupt nichts fühlen. Wenn ich am Küchentisch sitze und meine Frau in der Küche steht, weißt du, das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie, es knistert und kribbelt und so weiter. Ich weiß, sie ist da und sie weiß, dass ich da bin und das passt dann. Kribbeln und so weiter ist wieder was anderes. Und da äußerst du dann, was du willst. Und dann heißt, der Herr, der im Verborgenen sieht, der wird dich öffentlich belohnen. Ich weiß nicht, ob er erfasst, wie wunderbar das ist. Der Herr wird dich öffentlich belohnen. Einfach dafür, dass du ins Gebet gehst, wird der Herr dich in irgendeiner Form belohnen. Es heißt nicht, und er wird dann dein Gebet öffentlich erhören. Das steht ja nicht einmal da. Wisst ihr, manche Gebete werden nicht erhört. Sogar Jesus ist mal nicht erhört worden. Als er in Gethsemane gebetet hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ist der Kelch an ihm vorübergegangen? Nein, 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 ist er nicht. Aber was hat Jesus bekommen? Er hat Kraft für die Aufgabe bekommen. Es hat ihn nicht mehr mitgenommen, er war nicht mehr so schockiert, er war nicht mehr nervös, er hat nicht mehr Blut geschwitzt, er war dann gefasst hinterher. Gott hat ihn öffentlich belohnt. Zum Schluss standen seine Henker, die ihn ans Kreuz genagelt haben, unterm Kreuz und haben gesagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Warum? Weil Gott ihn öffentlich belohnt hat für seine Gebetslast, die er getragen hat in Gethsemane seiner Zeit. Gott belohnt dich öffentlich. Einfach dafür, dass du im Gebet aufschlägst, belohnt der Herr dich. Öffentlich. Irgendwie nimmst du ein Aroma an, das dich angenehmer macht. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Irgendwie passieren dir Dinge, die Gottes Lohn für dich sind. Wisst ihr, im 2. Mose Kapitel 34, Vers 29 ist Mose im Gebet an diesem geheimen Ort auf dem Sinai oben und spricht dort mit Gott. Wunderbar. Als er aus diesem Himmel sozusagen wieder runterkam, ins Tal, hat seine Haut geleuchtet und er wusste es nicht. Seine Haut hat geleuchtet, die Israeliten, die waren platt. Was ist denn mit dem los? Der leuchtet ja, der leuchtet. Was kommt denn da an im Dunkeln? Ein Glühwürmchen? Und dann sehen sie, es ist Mose. Sein Gesicht leuchtet. Im Gebet veränderst du dich, ohne dass du es groß merkst. Hast du das gehört? Im Gebet veränderst du dich. Fängst du an zu leuchten, ohne dass du es groß merkst. Jesus hat sich in die Kammer sozusagen zurückgezogen, dadurch, dass er auf den Berg gegangen ist. Da ist ihm keiner nachgegangen. Die sind alle unten im Tal geblieben, weil es da schön bequem ist. Ja, bergaufsteigen ist schweißtreibend. Wer ist schon mal einen Berg aufgestiegen? Ne? Du musst gar nicht im Berg steigen, sondern einfach nur eine Steigung raufgehen. Einen Hügel hinauf und dann fängst du schon an zu schwitzen. Genau, und Jesus wusste das und er hat sich gesagt, die hänge ich ab. Ja, ist den Berg raufgekraxelt, bis er dann oben war. Petrus, Johannes und Jakobus waren die einzigen, die er mitgenommen hat. Wahrscheinlich, weil die einzigen waren, die gute Schuhe hatten. Die da mit wollten. Von denen er wahrgenommen hat, dass sie mit an diesen geheimen Ort gehen wollen. Und dann ist Jesus also oben auf dem Berg der Verklärung und er fängt an zu beten. Und die anderen, die fangen an zu pennen. Also wenn du ab und zu einschläfst im Gebet, ist es anderen auch schon passiert. Aber es ist Jesus nicht passiert, weil Jesus mit einer anderen Haltung ranging ans Gebet. Wie es im Hebräerbrief heißt, Kapitel 11, Vers 6. Wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, ganz genau. So, Jesus bleibt also wach und er streckt sich aus zum Vater und plötzlich kommt die Wolke der Herrlichkeit runter und er wird umgestaltet. Sein Gesicht fängt an zu leuchten wie die Sonne und seine Gewänder werden umgestaltet. Ich meine, Mose hat begonnen zu leuchten, Jesus ist gleich völlig umgestaltet worden. Es geziemt dem Messias auch, weißt du, eine Nummer größer hier dazustehen und mehr Power zuzuschalten und so. Das ist einfach, das geziemt ihm einfach. Und es ist nicht nur so gewesen, dass er halt eine Zeit dort hatte, sondern Mose und Elia als ihm erschienen. Wisst ihr, uns erscheint die Bibel im Gebet. Wir machen die Bibel auf und fangen an zu lesen. Und dann lesen wir Altes und Neues Testament. Bei Jesus war das so, dass gleich die Autoren des Alten Testaments selber gekommen sind und mit ihm geredet haben. Über seinen Ausgang in Jerusalem geredet haben. In anderen Worten, den Plan Gottes nochmal genauer besprochen haben, was jetzt ablaufen wird, wie es jetzt sein wird. Das ist alles im Gebet geboren worden, auf dem Berg der Verklärung. Gott hat auch solche Gebärge der Verklärung in Anführungszeichen für dich. Auch du wirst umgestaltet, auch du wirst verändert im Gebet. Gebet verändert dich. Amen. Was ist tatsächlich in deinem Herzen? Was bewegt dich wirklich? Was trägst du tatsächlich mit dir rum? Es ist nicht immer klar, weißt du? Es gab da eine Frau namens Rahab in der Bibel. Das war eine Hure in Jericho. Jericho war eine Stadt, die gefüllt war mit bitterbösen Menschen. Mit Leuten, die blutrünstig waren, gewalttätig, sexbesessen, Kanoniter halt. Aber unter diesen ganzen Bösen, in der Hauptstadt der Bösen, nämlich in Jericho, hat eine Frau gelebt, die sich innerlich längst distanziert hat. Von Jericho, von den Kanaanitern, von ihrem Lebensstil, von den Götzen, die die anbeten. Diese Frau, die so eingespannt war in ihre Lebensverhältnisse, die sie jetzt nicht auf die Schnelle ändern konnte, der hat sich danach gesehnt, ein Teil Israels zu sein, dort mit dabei zu sein. Sie hat von deren Gott gehört, wie der das Rote Meer geteilt hat. Sie bewundert diese Leute, sie bewundert den Gott, der Gebet erhört, der so mächtig ist. Und sie ist jetzt da und ist eingespannt in ein Leben, aus dem sie raus will. Sie will keine Hure mehr sein, sie will diesen Göttern nicht mehr dienen. Aber sie hat keine Wahl. Das ist in ihrem Herzen. Wenn man sie von außen anschauen würde, dann würde man sagen, hör mir auf, schaff diese Frau weg. Aber ihr Herz ist offen für Gott. Wenn dein Herz offen für Gott ist, dann setzt Gott Himmel und Erde in Bewegung, um die Menschen mit der richtigen Botschaft zu dir zu bringen, damit du vom Evangelium hörst, dieses Evangelium annimmst und dann gerettet wirst. Und diese Botschaften, die sie gehört hat, aus diesen fernen Ländern, von der Siegeskraft und von der Erhörungspower dieses lebendigen Gottes, das hat sie also maßlos beeindruckt. Und eines Tages passiert es dann tatsächlich. Israeliten schneien bei ihr ins Haus. Und in der Stadt geht schon das Gerücht herum. Israeliten sind in die Stadt gekommen, um sie auszukundschaften. Wo sind die hin? Die sind ins Hurenhaus gegangen. Da sieht man es mal wieder. Und dann geht die Polizei also ins Hurenhaus und sagt, gib die Männer raus. Und was macht Rahab jetzt? Sie hat diese Kundschafter im Haus. Sie hat sie versteckt. Sie hat sie oben auf dem Hausdach versteckt unter Flachs. Denn sie hat mit der Prostitution langsam aber sicher Schluss gemacht und ist dann mehr ins Seilegeschäft eingestiegen. Seile machen, weißt du? Macht man aus Flachs und diesen Dingen. Flachs muss man aber vorher trocknen. Das hat sie also oben auf dem Dach ausgebreitet und unter diesem Flachs, unter diesem Haufen Flachs, ein flacher Haufen, weil sonst trocknet er ja nicht, da liegen diese Männer und halten die Luft an. Damit auch kein Mensch sie sieht, ja, und wahrnimmt. Die Polizei schleicht auf dem Dach herum, schaut, findet nichts. Und Rahab steht da und lebt noch ganz ihr altes Leben. Sie lügt. Sie sagt, die Männer, die sind gekommen. Oh Mann, aber die sind auch wieder gegangen. Die sind weit weg über den Jordan sind sie gegangen. Wenn er schnell macht, am besten die ganze Polizei und Bereitschaftspolizei und die Kavallerie und das Militär alle mitnimmt und denen nachjagt, dann findet ihr sie. Und tatsächlich, die Polizei düst los und sie suchen sie also. Rahab hat in ihrem Herzen ein Bedürfnis nach Gott versteckt und es hat sich niedergeschlagen in einer Handlung, in einer Tat. Sie hat mit größtem Risiko diese Spione versteckt bei sich daheim. Sie war quasi in der Resistance, ja. Sie sagt, jetzt passt auf, ich habe euch gerettet und jetzt, wenn ihr angreift und Gott euch dieses Land gibt, dann rettet ihr mich. Und zwar nicht nur mich, sondern auch Mama und Papa und meine Geschwister und überhaupt. und die ganze Familie. Überhaupt kein Thema, wir werden dich retten. Nur du musst deine ganze Familie zusammentrommeln und im Haus unterbringen, wenn also die Belagerung stattfindet. Und dieses rote Seil, das musst du dir ins Fenster spannen, damit wir wissen, das ist ein geschützter Bereich. Und jetzt hat Rahab die Aufgabe, ihre Familie zusammenzutrommeln und in ihrem Haus unterzubringen. Wie macht sie das? Es ist nicht ganz einfach. Komm zu mir. Warum? Ja, weil es demnächst rund geht. Woher weißt du das? Na, jetzt stell dir mal vor, du willst deinen Bruder, der das goldene Parteiabzeichen hat, retten, weil du ja ihm verbunden bist. Aber der, wenn mitkriegt, wer du bist und dass du einen Plan hast, dass du eine Absprache hast hier mit den Israeliten, dann liefert er dich ans Messer, dann bist du im Gefängnis. Und im Gefängnis wirst du nicht gerettet. Du musst in deinem Haus hier bleiben. Du musst also jetzt Listen anwenden und alles Mögliche. Und ich sage euch mal eins. Erinnert euch, dass die Israeliten 7-mal an 7 Tagen so um die Stadt herumziehen sollten? Es hat ihr Zeit gegeben, ihre Familie zusammenzutrommeln. Manchmal musst du nämlich öfter mal hinreden an Leute, bevor die kapieren, was Sache ist. Hast du das schon mal gemerkt? Sie hat 7 Tage Zeit, den Leuten zu sagen, jetzt geht's bald los. Und sogar der Bruder mit dem goldenen Parteiabzeichen. Spätestens als die Israeliten am letzten Tag, am 7. Tag, 7-mal um die Stadt herumlaufen, da merkt auch er, irgendwas ist im Busch, irgendwas ist, ich denke mal, ich gehe besser zu meiner Schwester. Ja, und dann tut er das goldene Parteiabzeichen weg, auf die Anrichte legen, auf dem Ehrenplatz und dann düst er rüber ins Haus seiner Schwester und verschanzt sich dort. Vielleicht weiß sie ja mehr als andere. Und tatsächlich, auch er überlebt. Schau, wenn Gott bereit ist, Befreiung zu wirken für ein Land, für eine Stadt, für eine Familie, für ein Volk, dann drückt er Mauern nieder, dann drückt er die nieder, dann kann ihm nichts widerstehen. Wenn die Zeit reif ist, kann Gott nichts widerstehen. Amen. Dann mussten eigentlich die Israeliten nur noch sagen, Attacke und reingehen, den Rest hat er hergemacht, alles. Den eigentlichen Sieg hat er vollbracht. Und die beiden Spione, die haben dann Rahab und ihre Familie genommen und haben sie in Sicherheit gebracht. Und einer von denen hat sich in die verguckt und sie sich in ihn. Und dann haben die geheiratet. Die kanaanitische ehemalige Hure Rahab hat Salma oder Salman geheiratet. Einen Fürsten aus Juda. Aus dieser Frau ist der Herr hervorgegangen, unter anderem. Fand ich bemerkenswert. Warum sage ich das? Diese Frau hat in ihrem Herzen eine Liebe zu Gott gehabt. Das hat sie bewegt. Und sie hat daraufhin zum Schluss gehandelt. Habt ihr das gemerkt? Sie hat daraufhin gehandelt. Sie hat sich im Verborgenen, im Versteck des Höchsten, auf dem Hausdach oben, mit Gott kurzgeschlossen, mit seinen Leuten kurzgeschlossen. Und es hat sie und hat ihre Familie gerettet, hat ihr eine Zukunft gegeben. Wunderbar. Fantastisch. Und jetzt lasst uns mal überschwenken zu einem Herrn namens Achan. Achan war ein Israelit. Achan hat gesehen, wie der Herr Wunder tut in der Wüste. Er war mit dabei, als Israel trockenen Fußes über den Jordan gesetzt ist. Denn wir wissen ja, der Herr hat nicht nur das Rote Meer geteilt, sondern er hat auch den Jordan geteilt, als das Volk dann über den Jordan gehen sollte. Es ist trockenen Fußes über den Jordan gegangen. Eine wunderbare Sache. Das hat er alles mitbekommen. Er hat mitgekriegt, wie der Herr ihnen Sieg gegeben hat. Er hat täglich Manna gegessen, aber in seinem Herzen hat er sich innerlich irgendwie distanziert von Gott, von Josua. Er hat den Segen, den die Israeliten hatten, das Manna zum Beispiel, einfach als gegeben hingenommen. Gnade dir Gott, wenn du deinen Segen, den du hast, als gegeben hinnimmst. Wenn du mit nichts mehr zufrieden bist, wenn du zu anspruchsvoll bist, wenn du zur Prinzessin auf der Erbse wirst, ist nicht gut. Dann kann es sein, dass dein Herz langsam aber sicher von der Nachfolge Gottes abrutscht. Und keiner merkt's und du selber merkst es auch nicht. Erst wenn du dann in der schwierigen Situation bist, erst wenn du dann im Versteck bist, kommt raus, was in deinem Herzen ist. Denn als die jetzt also Jericho einnehmen, die Mauern sind gefallen, die Häuser Jerichos stehen offen, es ist niemand mehr da, die Kanaaniter sind alle weg. Und jetzt sollen die also einsammeln, Beute einsammeln. Nur der Herr hat ganz klar durch Josua gesagt, alles, was in dieser Stadt ist, Gold, Silber, edle Steine, Bronze und Eisen, geht in den Schatz des Herrn. Das ist die Erstlingsfrucht des Landes sozusagen. Das geht in den Schatz des Herrn. Das kann ich nicht nehmen, das kann ich nicht behalten. Aber so beim Stöbern findet Achan Silber, 200 Schekel und einen Goldbarren und ein babylonisches Gewand. Und es gefällt ihm, denn die israelitischen Gewänder aus der Wüste, weißt du, die haben sich zwar gehalten, 40 Jahre lang, aber wer will schon 40 Jahre alte Klamotten haben die ganze Zeit? Jetzt sieht er da ein babylonisches Gewand. Ein babylonisches Gewand. Babylon steht natürlich für die Welt, ne? Für die Verwirrung der Welt, für die falschen Ziele der Welt, alle diese Dinge. Das will er jetzt haben. Und er nimmt es im Verborgenen und bringt die in sein Zelt im Verborgenen und vergräbt sie unter dem Teppich in seinem Zelt. Und jetzt denkt er sich, jetzt hat er ein Geschäft gemacht. Bin ich nicht schlau? Aber was passiert? Also alle sind begeistert, dass die Einnahme von Jericho so leicht war. Gab keine Verluste, wunderbar. Und jetzt ist die nächste Stadt Ai. Ai heißt auf Deutsch übersetzt Ruine. Muss man sich nicht allzu sehr anstrengen, ne? Ruine. Und tatsächlich, die Späher gehen aus und sagen, oh, schaffen wir also mit links, kein Thema. Aber sie scheitern. Israel wird geschlagen vor den Kanaanitern. Das stand nicht im Skript. Hallo, wir sind hier auf Erfolg gebucht und alles in Platt. Sogar Josua ist total entsetzt. Er ist ein Prophet, aber er weiß nicht Bescheid. Er geht vor den Herrn, er geht in die Stiftshütte, an seinen Ort der Zuflucht. Und er sagt, Herr, was ist los? Warum hast du uns verlassen? Mein Gott, warum hast du uns verlassen? Und Gott sagt zu ihm, ja du, ihr werdet in Zukunft jetzt nicht mehr siegen können. Na, ich ziehe nicht mehr mit euch aus. Ihr seid jetzt auf euch selbst geworfen. Ihr müsst jetzt selber schauen, wo er bleibt. Und Josua sagt, ja, aber warum denn? Ja, weil Israel sich versündigt hat an meine Erstlingsfrucht. Die haben von der Beute genommen, was eigentlich alles in den Schatz des Herrn wandern sollte. Ein Mann hat zum Tod von Dutzenden geführt. Der Ungehorsam eines Mannes. Der Herr zeigt dann, wie sie herausfinden sollen, wer das war. Sie sollen das loswerfen. Und tatsächlich, sie kommen auf Achan. Ganz Israel steht da, alles in stocksauer. Und Josua sagt zu Achan, gib Gott die Ehre und sag, was los ist. Und dann sagt er, also gut, ich gebe es zu. Ich habe was genommen. Sie gehen in sein Zelt, sie finden, was er genommen hat. Was machen sie dann? Sie nehmen ihn und seine Familie und steinigen ihn. Er kommt um. Merkst du, wie wichtig das ist, dass es richtig in deinem Herzen ist? Die eine hatte das Richtige im Herzen und hat ihre ganze Familie auf eine neue Ebene gebracht. Eine Hure heiratet einen Fürsten. Aus dem kommen dann Könige, aus dem kommt der Messias. Und einer, der eigentlich alles hatte, einer, der gesegnet war, einer, der im Volk Gottes dabei war, dem er es nicht angesehen hätte, was er im Herzen hat, der scheidet auf ganzer Linie und er reißt seine Familie mit ins Verderben. Das ist doch furchtbar. Dem ging es noch so. Im Neuen Testament ging es Judas so. Keiner hat gemerkt, was der Sache ist bei Judas. Der hat einen guten Eindruck gemacht, das war wunderbar. Aber in seinem Herzen war Geldliebe. Der hat die Kohle mehr geliebt als den Herrn. Die Wunder, die Zeichen, die er getan hat, das war leicht, das war eine Gabe. Aber um zu Geld zu kommen, da musst du ein wenig Grips haben, da musst du ein wenig Gespür haben, und das haben nicht alle. Aber ich hab's, hat sich der seinerzeit gedacht. Und er ist gescheitert. Er ist übergescheitert. Andere hatten Jesus im Herzen und wollten ihm nachfolgen, sind auch immer wieder mal abgerutscht und gescheitert. Wir denken an Petrus und an die anderen, die Jesus verlassen haben. Aber nur einer ist wirklich gescheitert, weil er das Falsche in seinem Herzen hatte. Du musst dir unbedingt in der Zeit, die vor uns liegt, dir einen Ort angewöhnen, an dem du mit Gott allein bist und von Gott hörst, Gemeinschaft mit ihm hast. Ich mache das, ich bin in meinem Büro allein. Und dann komme ich, setze mich hin, höre vielleicht eine Botschaft an, lese ein Buch, rede mit Gott, sag ihm, wie wunderbar das er ist. Dann setze ich mich hin und spiele ein Lied mit meiner Gitarre. Aber ich bin jetzt kein Psalmist, ich bin kein David. Ich kann da jetzt nicht plötzlich irgendwie inspiriert anfangen zu singen. Ich muss einfach das singen, was in mein Herz kommt. Das ist dann vielleicht ziemlich strümpfig, aber es hört ja auch niemand außer Herrn und mir. Ja, und so haben wir also Gemeinschaft miteinander. Und manchmal werden da Zeiten der Ruhe geboren und manchmal werden da Projekte geboren. Und ich habe schon Projekte gemacht aus eigener Kraft, war nicht so gut. Und ich habe Projekte gemacht in seiner Kraft, die waren super. Noch was. Bevor Israel Jericho einnehmen sollte, sind sie über den Jordan und sind nach Gilgal gekommen. Und in Gilgal sollten sie beschnitten werden. Sie sollten beschnitten werden, weil sie in der Wüste nicht beschnitten worden sind. Eine Beschneidung ist auch kein Haarschnitt. Das passiert nicht in der Öffentlichkeit. Sondern eine Beschneidung findet an einem ziemlich privaten Organ statt. Ja, das ist halt so eine Sache, die im Verborgenen stattfindet. Und genauso ist es im Gebet auch. Da beschneidet er dich vielleicht, da sagt er dir, dass du bestimmte Sachen bleiben lassen sollst. Kann also sein, und darauf musst du dann eingehen. Wenn du Jericho einnehmen willst, dann musst du dich vom Herrn in Gilgal beschneiden lassen. Hast du das gehört? Wenn du Jericho einnehmen willst, wenn du öffentlich siegen willst, musst du dich im Verborgenen beschneiden lassen. Aber gut, jetzt noch zu Maria und Martha noch ganz kurz, weil es so schön ist. Lukas Kapitel 10, Vers 38. Jesus macht Hauskreis bei Maria und Martha und Lazarus und Jesus predigt. Und wenn Jesus spricht, was ist dann das Wichtigste im ganzen Haus? Jesus, der spricht. Amen, sagen wir immer Amen. Wenn du also hier schon mal Hauskreis mit Jesus hast, dann hast du nicht irgendwo anders was zu suchen, sondern dann musst du bei ihm sein. Dann musst du dich entschließen, dem, was in deinem Herzen ist, nachgeben und dich zu seinen Füßen setzen und zuhören, was er zu sagen hat. Interessanterweise wird uns nicht gesagt, was da Jesus gesagt hat. Nur die Umstände drumherum werden uns mitgeteilt. Es hat einen Grund. Wir sollen nicht denselben Fehler machen, wie diese liebe, diese wunderbare, diese herzensgute Frau Martha. Sie macht Schnittchen. Sie bereitet Essen vor, sie schaut, dass die Getränke alle da sind und in Reihe und Glied stehen und die Flaschen auch schön ausgerichtet sind, Etikett nach vorne und so. Und sie stellt fest, niemand hilft ihr. Sie geht jetzt also mal zum Herrn und sie geht rein, die Tür fliegt auf, Martha steht im Rahmen und sagt, Herr, warum sagst du meiner Schwester nicht, sie soll mir gefälligst in der Küche helfen? Ich arbeite hier für dich und du gibst mir keine Mitarbeiter? Und Jesus sagt jetzt nicht, du entschuldige und Maria. Das macht Jesus nicht. Er sagt vielmehr, Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Viele von uns sind besorgt um viele Dinge. Aber eins tut Not, eins ist nötig. Maria hat das Gute erwählt. Sie hat das Gute erwählt. Sie hat sich entschlossen, nicht in die Küche zu gehen, sondern zu Jesus, wenn er predigt. Wenn er fertig ist, geht sie wieder in die Küche und macht dort wieder. Und was macht jetzt Martha? Jetzt kann sie ja nicht mehr in die Küche, ja? Er hat sie ja in den Senkel gestellt. Jetzt tut sie also die Küchenschürze runter und setzt sich hin zu Maria und hört Jesus zu. Und komischerweise, als Jesus fertig ist, springen alle auf und helfen Martha in der Küche. Und plötzlich ist die Arbeit, die allein so schwer war, im Flug vergangen. 5 Minuten und es war alles prima. Und sogar die Etiketten an den Flaschen schauen in die richtige Richtung. Sag mal mit mir, alles zu seiner Zeit. Falls du auch an diesen geheimen Ort, an das Versteck des Höchsten gelangen willst, dann brauchst du Jesus dazu. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Gottes Segen.